die ersten moralischen Werte, die ich mitbekommen habe, waren eigentlich nur durch Märchen, Fabeln, sonstige Geschichten. Nicht, weil ich wirklich was miterlebt habe oder so, sondern einfach alles beim Kopf.
Ich kann mich erinnern, in meiner Kindheit, da gab es ja nicht nur den Weihnachtsmann oder den Nikolaus, der hatte ja auch immer noch seinen bösen Gesellen dabei, Knecht Ruprecht.
Ah, der Knecht Ruprecht.
Ja.
Ja.
Vor dem hat man sich ja immer so ein bisschen gefürchtet. 130 und mehr. Reden über Hochbegabung. Ein Mensa-Podcast von Lina Holzmann und Erwin Klein.
Hallo Erwin.
Hallo Lina.
Wir sind heute versammelt und machen eine weihnachtliche Folge. Und ich liebe Weihnachten, deswegen freue ich mich. Freust du dich auch?
Ja, ich bin auch also nicht immer so ein großer Weihnachtsfreund gewesen, aber in letzter Zeit schon. Außerdem habe ich mir hier eine Kerze angezündet.
Ich habe auch zwei.
Um so ein bisschen in Stimmung zu kommen.
Ja.
Und neben mir steht ein Weihnachtsstern.
Oh, sehr schön.
Also von daher.
Ich hatte noch bis heute einen Adventskalender, den Mama mir mitgebracht hat. Und dann hatte ich den immer schön in meinem Zimmer stehen. Und bei uns in der Stadt ist auch, also in Madrid, ist auch so viel Weihnachtsbeleuchtung. Für die ganzen großen Straßen gibt immer ein Thema und dann hängen die Lichterketten zwischen den Häusern. Und sieht auch sehr schön aus. Also die geben sich sehr Mühe. Nur die Weihnachtsmärkte, schrecklich. Warst du schon auf ein paar schönen Weihnachtsmärkten in Deutschland?
Wo ich wohne in Quedlinburg, das ist ja einer der Vorzeigeweihnachtsmärkte in Deutschland.
Ah, okay.
Also wenn du auf Google gehst und googelst Weihnachtsmärkte in Deutschland, da ist der immer dabei. Weil die Kulisse stimmt. Ist halt eine alte mittelalterliche Stadt und gestern war hier die Hölle los, weil das Wetter war okay.
Ja.
Trocken und Sonne und es war fast too much. Aber es ist nett.
Vielleicht lohnt sich ja dann doch mal ein Besuch in der Weihnachtszeit.
Ja. Auf den Gedanken kommen viele. Ja.
Das glaube ich. Hier ist die Weihnachtsmärkte, man kann nur Dinge kaufen. Und so Plastik, so Spielzeug oder sowas. Aber Essen, Glühwein gibt's kaum. Ich habe nur einen Weihnachtsmarkt bis jetzt entdeckt, wo es Glühwein gab.
Ja, Spanien und Glühwein, das bringt man auch irgendwie nicht so in Verbindung.
Nee.
Also gefühlt. Aber Spanien ist ja auch sehr katholisch und sehr kirchlich. Und von daher kann ich mir vorstellen, dass Weihnachten dann eine große Sache ist.
Große Sache, ja. Auch von Messen in der Kirche und vor Kaufhäusern gibt's Puppenspiele und sowas alles. Interessanterweise mit den Freundinnen aus Madrid, denen ich jetzt bis jetzt geredet habe, keiner davon ist streng gläubig. Und keiner davon hat so eine starke Verbindung zu Weihnachten. Also ich habe mal gefragt, ja, was macht ihr? Advent, Weihnachtszeit, habt ihr einen Tannenbaum? Nee, nicht so. Also fand ich krass. Für mich ist Weihnachten ja schon eine große Geschichte.
Für uns alle. Ja, ob man jetzt gläubig ist oder nicht, ist es ja auf jeden Fall eine Familiengeschichte. Aber ich nehme an, das ist in Spanien auch so, oder?
Ja, schon Familienzeit, ja. Nur, ich würde sagen, viele Bräuche, die wir haben, auch zum Beispiel Nikolaus am 6.12., gibt's nicht. Mhm. Dafür gibt's Heilige Drei Könige am 7.1. Aber ich würde sagen, das ist ein bisschen anders gelebt.
Okay.
Weihnachten ist ja eigentlich eine riesige Geschichte und eigentlich auch eine der ersten großen Geschichten, die wir uns ausgedacht haben.
Wir wollen ja heute über Geschichten reden, also Geschichten, die wir uns erzählen, über Mythen, über große Geschichten, weil Weihnachten ist ja eigentlich eine, wie soll ich sagen, eine große Erzählung, die alle mehr oder weniger betrifft. Dahinter steht diese ganze christliche Weihnachtsgeschichte. Selbst wir als Hochbegabte und Kopfmenschen, die alles gerne eher intellektuell interpretieren, wir können und wollen uns dem ja auch gar nicht entziehen. Und ich nehme an, du bist ja auch bei deiner Familie, auch wenn du jetzt noch in Madrid sitzt. Aber am Heiligabend genau. Bist du doch mit Mama, Papa, Bruder und wer weiß, was sonst noch.
Ich fliege morgen heim. Und tatsächlich stimmt das aber, was du sagst, weil ich habe zum Beispiel schon, seit ich 3 bin, nicht mehr an den Weihnachtsmann geglaubt. Und es war echt eine lustige Geschichte, weil mein Papa rudert. Und wir hatten immer eine Weihnachtsfeier vom Ruderverein und dann hat sich einer immer als Weihnachtsmann verkleidet. Und dann war der Weihnachtsmann ein ferner Verwandter von mir. Und dann ist er zu den Kindern gekommen in seinem Weihnachtskostüm und hat uns Geschenke gegeben. Und dann bin ich aufgestanden und meinte, du bist nicht der Weihnachtsmann, du bist der Onkel Siegfried. Und den Weihnachtsmann, den gibt's gar nicht. habe ich mir und ungefähr 20 anderen Kindern direkt mal die Illusion kaputt gemacht. Aber trotzdem mag ich Weihnachten sehr gerne und bin froh, dass es diese fiktionale, für viele, nicht für alle, Geschichte gibt. Also ja, sicherlich. Und ich glaube auch, dass sich Rationalität und Fantasie gut vereinen lässt, weil ich habe schon oft gehört, dass besonders sehr intelligente, hochbegabte Menschen eine unglaublich große Fantasie haben, obwohl sie auf der anderen Seite sehr, sehr rational sind. Also ich könnte mir vorstellen, dass Geschichten da sogar fast besser funktionieren könnten.
Ja, weil große Fantasie oder Kreativität oder ausgeprägtes Geschichten erfinden auch und so, das hat ja auch mit Intelligenz zu tun. Ich meine, guck mal nur die ganzen Science-Fiction-Leute, fremde Welten und so weiter, das ist ja unter Mensanern stark verbreitet, also das Fable für Science-Fiction und fantastische Geschichten. Wobei Weihnachten ja jetzt keine Science-Fiction-Geschichte ist, es liegt ja irgendwo auf einem anderen Level. Und was ich ganz schön finde oder zunehmend schön finde, ist, es wird ja wirklich das Gefühl angesprochen.
Stimmt.
Du musst ja nichts begreifen, das kapiert ja jeder, als Dreijähriger auch.
Ja.
Wenn du schon merkst, dass der Weihnachtsmann nicht der Weihnachtsmann, sondern Onkel Siegfried ist, ist es ja trotzdem schön. Also ich erinnere mich auch, bei uns kam nicht der Weihnachtsmann, kam der Nikolaus. Den Weihnachtsmann, der ist ja in der eigentlichen Geschichte, in der eigentlichen Weihnachtsgeschichte, kommt er ja gar nicht vor. Das ist ja eine Erfindung von Coca-Cola. Aber für uns katholisch Erzogene oder für mich katholisch Erzogenen, da gab es halt den Nikolaus und der kam auch in den Kindergarten und man ahnte schon, dass das irgendwie einer war, der sich dann so verkleidet hatte, aber man hatte trotzdem irgendwie Respekt oder auch so ein bisschen Angst.
Angst?
Ja, weil ich kann mich erinnern, in meiner Kindheit, da gab es ja nicht nur den Weihnachtsmann oder den Nikolaus, der hatte ja auch immer noch seinen bösen Gesellen dabei, Knecht Ruprecht.
Ah, der Knecht Ruprecht.
Ja.
Ja.
Vor dem hat man sich ja immer so ein bisschen gefürchtet, weil es wurde ja immer dann auch so beurteilt, also war man brav und war man also ein gutes Kind. Die Frechen und die Bösen, die kriegen dann halt mit Knecht Ruprecht zu tun.
Ist aber auch sehr spannend, ne? Wo man eigentlich weiß, das ist alles eine Geschichte, an die wir einfach kollektiv denken und trotzdem hat man dann Angst davor.
Ja, klar.
Ist schon spannend, wie das funktioniert. Bei mir geht's auch so. Ich habe mir dann auch als die Liste ausgepackt und oh Gott, hoffentlich ist nicht mehr alles drauf.
Hoffentlich haben die nicht alles mitgekriegt oder so. Ja. Die Weihnachtsgeschichte, das ist schon eine sehr, ja, schon eine starke Geschichte, die einfach total tief drin ist. Und man kann sich dem nicht entziehen. Will man ja auch irgendwie nicht.
Nee.
Obwohl das alles verkitscht worden ist oder auch vor allen Dingen verkommerzialisiert worden ist.
Das, aber auch, es ist so eine Art Anker, weil immer, also ab dem Sommer wird auf die Weihnachtszeit hingefiebert, weil dann endlich mal alles ruhig ist für 2 Wochen. Fast so, als ob wir als Gesellschaft auch wirklich diese Weihnachtszeit brauchen, einfach um mal eine Rechtfertigung für ein bisschen Pause zu haben.
Ja.
Also bei mir ist es so.
Ja, also hinfiebern finde ich jetzt übertrieben auf mich bezogen, aber ich glaube schon, dass es so ein Bedürfnis gibt, einfach mal, und sei es, dass man einfach mal nicht ständig schlechte Nachrichten kriegt. Klar, wenn du im Beruf bist und Stress hast und dies und das und jenes und Prüfungen und dann ist einfach mal Ruhe.
Ja.
Das ist mal gut. Sitzt du zu Hause, isst zu viel Plätzchen, generell zu viel und...
Oh, ich werde so viel Plätzchen essen morgen.
Schon morgen?
Ja, ich hatte eine Portion sogar schon Ende November mitgebracht, aber ich habe es leider innerhalb von 3 Tagen gegessen. Mhm. Deswegen freue ich mich sehr auf die Plätzchen morgen. Aber ich habe dich unterbrochen, sorry.
Macht nichts, Plätzchen ist okay. Mama backt, nehme ich an, ne?
Ja, Mama hat gebacken mit ihren Freundinnen.
Das ist gut.
Ungefähr 15 Sorten.
Oha.
Ja.
Das ist das fortgeschrittene Programm. Diese Gefühligkeit, ich habe das jahrelang oder fast jahrzehntelang überhaupt nicht gehabt. Also als Teenie und so findest du das ja alles irgendwie kitschig. Man nimmt die Geschenke gern und am besten war immer, wenn einem dann irgendjemand noch einen Schein zugesteckt hat. Man denkt da ja sehr schlicht auch, hier Mama und so, die hat sowieso immer das Falsche geschenkt. Also wenn die irgendwelche T-Shirts gekauft hat oder so, das war dann...
Also meine Mama hat immer tolle Geschenke. Und du hast deine T-Shirts bestimmt auch gebraucht.
Ich habe sie getragen, ja, aber es war jetzt, oder nachher haben wir uns dann geeinigt, also wenn du mir das und das kaufen willst, dann ich sag dir welches und so und dann war das okay. Und was ich sagen wollte ist, also ja, dass man eine Zeit lang das einfach alles irgendwie völlig uncool fand, vor allen Dingen so in der rebellischen Phase. Man ging dann hin, weil man konnte sich dem ja nicht komplett entziehen, aber es wurde so auf das Pflichtprogramm reduziert und ich merke jetzt oder schon länger natürlich auch, dass es einfach eine Qualität hat und auch schön ist. Man muss deswegen ja nicht gläubig sein oder religiös sein oder zur Kirche gehen, obwohl das mache ich auch manchmal Weihnachten, weil dann ist es irgendwie ganz schön. Dann ist sie auch voll. Ich kenne das ja, ich kenne ja das Spiel. Ich bin ja so katholisch aufgewachsen. Ich kann ja alle Texte mitsingen und weiß, was da abgeht. Ja.
War Kirche immer Programm bei euch damals?
Ja, also als Familie. Ich bin jeden Sonntag in die Kirche gegangen, weil ich musste. Und ich war Messdiener.
Oh, okay.
Ja. Ich habe eine gewisse katholische Karriere hinter mir. Bin aber dann schon ewig lange ausgetreten, also sehr früh. Und das ist auch gut so.
Ja.
Dieser religiöse Hintergrund oder dieser christliche Hintergrund, das hat uns halt alle geprägt, ob wir da jetzt Mitglied sind oder nicht oder wie katholisch oder evangelisch.
Ja.
Du kannst dem natürlich nicht entkommen, will man ja auch irgendwie nicht.
Ja. Und was ich schön finde, ist, dass die Religion klar zu einem gewissen Anteil eine Rolle spielt, aber ja auch mit Weihnachten andere moralische Aspekte wie so Gemeinschaftsgefühl oder andere Rituale oder Familienzeit oder Nächstenliebe, dass das ja alles so mal hervorgehoben wird, was uns bestimmt nicht schadet, egal ob wir jetzt gläubig sind oder nicht.
Ja.
Und das vielleicht auch einfacher rüberkommt über so eine schön verpackte Geschichte, dass man da einfacher mitspielt oder schafft es, sich darauf zu besinnen.
Ja, und solche Geschichten oder überhaupt Geschichten, die haben ja die Kraft, dass die jeden ganz unmittelbar emotional ansprechen. Das sind ja keine Sachen, die über den Kopf laufen.
Ja.
Hat schon auch was mit Begreifen zu tun und so, aber ist ja erstmal eine Gefühlsgeschichte. Und da sind wir ja viel unmittelbarer ansprechbar, als wenn dir irgendeiner eine mathematische Formel erklärt. Die kapierst du oder kapierst du nicht, aber das setzt dich eher nicht so in emotionale Schwingungen oder so. In deinem Studium, wenn du da irgendwelche Wirtschaftsvorlesungen hörst. Ja. Das kann auch bereichernd und auch irgendwie eine gefühlsmäßige Ebene haben. Aber normalerweise ist das ja trockener Stoff. Und das ist gerade bei so einer Weihnachtsgeschichte und so ist das natürlich was komplett anderes. Was ich auch beeindruckend finde, ist, es hat überhaupt nichts mit Intelligenz zu tun. Es hat auch überhaupt nichts mit Erfahrung oder Alter zu tun. Ich meine, das begreifen ja Dreijährige oder Fünfjährige. Die freuen sich sogar eventuell noch am meisten oder sind am aufgeregtesten. Ne? Das ist wirklich so total übergreifend. Auch wenn man es dann uncool findet oder so. Aber man kriegt es halt irgendwie, du kannst dich dem einfach nicht entziehen.
Genau.
Es ist gut. Es ist gut.
Und es wird über Generationen hinweg mitgespielt. Und mitgetragen. Also klar, die Kinder, die freuen sich noch und fiebern mit, aber selbst wenn dann irgendwann die Mama bist, die Geschenke nur unterm Baum legen muss, wird die Geschichte ja trotzdem immer weitergetragen. So von Generation zu Generation.
Ich kenne das ja auch so, diese ganze Kritik daran, dass es nur noch zu einem Geschenkefestival wird und immer verrückter und auch die Weihnachtsmärkte. Ich habe ja einen direkt vor der Tür. Das ist auch ein relativ, wie soll ich sagen, spektakulärer, wo die Leute von auswärts herkommen und was man da zum Teil erlebt, ist auch nicht nur schön. Aber das gehört halt irgendwie dazu. Dem kann man sich dann wirklich entziehen. Aber ich freue mich auch so, mit Leuten Kontakt zu haben, nicht nur Familie, auch Freunden, also dass man sich irgendwie, dass man mal telefoniert oder kleine Geschenke macht. Also so Aufmerksamkeiten, Gemeinsamkeiten. Und das ist eben, ja, das ist überhaupt nichts, wo Intelligenz reinspielt. Intelligenz spielt da keine große Rolle. Also ob du jetzt ein IQ von 100, von 150 oder von Zimmertemperatur hast, ist eigentlich völlig vollkommen wurscht.
Genau das ist der Punkt und das ist so schön, weil ich habe mir auch Gedanken dazu gemacht in Vorbereitung zu unserer Podcast-Folge. Ja, wie kann man das denn jetzt mit dem Thema Hochbegabung verbinden? Nee, also es ist halt, nee, das ist ganz egal. Geschichten sind immer schön. Kann man immer mittragen. Was ja eigentlich auch eine total erfrischende Message ist.
Finde ich auch. Das ist übrigens auch so was, hier mit Ruhe und runterkommen. Man begreift es, man kapiert es, man muss sich da einfach nur reinfallen lassen. Also du musst dich nicht anstrengen.
Ja.
Du musst keine Prüfung bestehen. Also ich meine, Mama hat Stress, weil alles, was so gekocht und gemacht und getan werden muss und der Baum muss organisiert werden und was weiß ich alles. Also dieser Weihnachtsstress, den man sich machen kann oder auch nicht. Man kann sich da einfach so reinfallen lassen. Man muss nichts leisten eigentlich.
Genau.
Das finde ich sehr angenehm. Weißt du, so ein paar Tage oder eine Woche, die einfach so mal so verplempert wird.
Genau. Und man muss ja nicht mal dran glauben, selbst wenn jetzt hier irgendjemand ganz Intelligentes sagt, nee, also ich bin so rational, ich kann da gar nicht dran glauben. Das ist ja auch kein Problem, muss ja gar nicht. Kann es trotzdem 2 Wochen entspannen und einfach mitschwimmen.
Ja, es findet ja sehr viel, einfach viel weniger statt. Also man merkt ja wirklich, wie das allgemeine Leben so runterfährt und viele Aufgeregtheiten einfach erstmal aufhören. Wobei die tragischen Ereignisse oder die schwierigen Ereignisse, das geht ja weiter.
Ja.
Aber so mal Luft holen und so finde ich schon ganz gut.
Ja, auf jeden Fall.
Mhm.
Ich habe noch ein bisschen weiter gedacht. Und zwar gibt es ja nicht nur den Weihnachtsmann als Geschichte, sondern auch ganz viele unserer Strukturen. Geld ist ja auch eine Geschichte eigentlich, eine Erzählung. Denkst du, wir brauchen so diese Narrative, um gewisse Werte weiterzutragen oder zu akzeptieren, dass wir uns das besser vorstellen können und dass quasi alles funktioniert bei uns in der Gesellschaft?
Glaube ich absolut, glaube ich total. Und ja, wie soll ich sagen? Ich glaube sogar, dass ohne solche Geschichten oder Narrative, wie das so immer so jetzt so neudeutsch heißt, dass eine Gesellschaft überhaupt nicht funktioniert. Beziehungsweise um Dinge umzusetzen oder sich auf Dinge zu einigen, brauchst du irgendwie eine Erzählung oder eine Geschichte, die dich emotional anfasst. Es funktioniert nicht nur über Rationalität oder Argumente oder Recht haben. Das ist natürlich wichtig, aber du brauchst dazu auch eine Erzählung, die dich irgendwie mitnimmt. Klingt jetzt ein bisschen theoretisch. Ich sag mal ein Beispiel, was mich sehr beschäftigt, also die ganze Geschichte um Klimawandel. Ganz anderes Thema.
Ja.
Ja, hat mich so, was da im Moment so im Gange ist, hier gerade aktuell, Rücknahme von dem Verbrennerverbot hier für die Autos und so, beschäftigt mich sehr, weil ich auch hier in der Gegend wohne, in Sachsen-Anhalt. Da gibt's genug Leute, die sagen, das mit dem Klimawandel ist alles Blödsinn und wir machen so weiter wie bisher. Es ist eigentlich völlig klar und völlig unstrittig, dass da eine schwierige Situation ist. Manche sagen, eine Katastrophe kommt auf uns zu und so weiter. Und wissenschaftlich alles bewiesen, also das, man muss da nicht mehr argumentieren. Also einfach zu sagen, das ist alles nicht so oder man kann der und der Meinung sein, ist Quatsch. Aber es funktioniert trotzdem nicht, weil wir noch nicht unmittelbar betroffen sind. Also ob da irgendein Eisberg weit weg, der taut oder die Polkappen schmelzen ab oder was weiß ich. Wir sehen es nicht, wir fühlen es nicht. Es fällt zwar kein Schnee mehr im Winter oder nur wenig, ja, aber so richtig störend tut es einen nicht. Man ändert sein Verhalten noch nicht oder in der Masse, nur weil irgendwo die besseren Argumente oder weil rational klar ist, so geht es nicht weiter. Man braucht irgendwie eine Erzählung oder eine Geschichte oder was Übergreifendes so, dass man emotional bereit ist zu sagen, okay, ich mache bestimmte Sachen nicht mehr. Verstehst du, was ich meine?
Ja, und ich finde das ein extrem gutes Beispiel, ja. Aber genau das ist es.
Dafür brauchen wir Geschichten, also um nicht nur eine bestimmte Gruppe, also die eben so rational ansprechbar ist, sondern irgendwie die Masse der Menschen zu erreichen oder eine Mehrheit zu erreichen, das, was passiert. Und wir haben im Vorfeld so ein bisschen gesprochen auch über die Bücher von dem Harari, Kleine Geschichte der Menschheit und Homo Deus und so. Ich finde den Mann toll und der hat ja über genau solche Sachen so ganz viel geschrieben, über so Mythen, die
eigentlich dazu beigetragen haben, was wir für ein gesellschaftliches Konstrukt am Ende uns geschaffen haben. Und er sagt ja auch als einer der Hauptpunkte, die uns vom Tier unterscheiden, dass wir halt einfach die Fähigkeit haben, ein Narrativ in unserem Kopf zu bilden und entstehen zu lassen, ja, und uns Geschichten auszudenken und sie weiterzutragen. Und ich habe auch gerade, als du das gesagt hast, mit dem Klimabeispiel daran gedacht, dass so die ersten moralischen Werte, die ich mitbekommen habe, waren eigentlich nur durch Märchen, Fabeln, sonstige Geschichten. Nicht, weil ich wirklich was miterlebt habe oder so, sondern einfach alles war im Kopf.
Als Kind, du saugst ja, wenn vorgelesen wird, also jedes Kind liebt das ja.
Genau.
Eltern werden wahnsinnig, wenn die Benjamin Blümchen-Kassette zum 47. Mal abgespult wird, weil solche Geschichten, die werden ja nicht nur einmal erzählt, sondern die müssen ja wiederholt werden. Und das ist einfach was, ich glaube, das ist einfach ganz tief drin, schon bei den Kleinen. Wir reagieren einfach ganz unmittelbar mit ganz großer Aufmerksamkeit auf Geschichten, nicht auf Fakten und auf, ja, wie soll ich sagen, auf Beweise oder auf Argumente, sondern erzähl eine gute Geschichte und du hast die Aufmerksamkeit, sagt dir jeder Werber. Storytelling ist ein Riesenbegriff, wer das beherrscht, damit kannst du verkaufen und so. Gut, es wird dann sofort wieder kommerzialisiert, aber das gilt ja für alles. Erzähl eine gute Geschichte und du hast die Aufmerksamkeit und du erreichst die Menschen.
Genau. Ich finde aber genau bei diesem Punkt, da kann man dann wieder sagen, dass Hochbegabung vielleicht sogar förderlich ist, weil ich gehe davon aus, jeder Mensch, der in der Lage dazu ist, sich irgendwie ein Science-Fiction-Konstrukt auszudenken oder sonst eine riesige Fantasiewelt und eine wirklich große Geschichte, das geht nicht mit niedriger Intelligenz.
Absolut, absolut. Also allein so Sachen wie Wortschatz, dass du ja in der Lage bist, dich sprachlich einigermaßen auszudrücken, dass du ein Gefühl hast für eine Struktur oder für eine Dramatik. Eine Geschichte, wenn sie gut erzählt wird, die baut sich ja auf oder hat eine Spannung oder hat ein tolles Finale oder was weiß ich. Denk an Filme.
Genau, ja. So viele Ebenen und doch ein Schluss, der wieder zum Anfang führt und... Genau.
Ja, einer meiner Lieblingsfilme oder meiner Lieblingstrilogie. Ich habe den Paten nochmal in allen drei Teilen gesehen und ja, ich mag ja so Mafia-Filme. Das ist einfach also eine richtig gut erzählte Geschichte. Die einzelnen Charaktere und ja, da könnte ich, ja. Da ist einfach unbestritten eins der ganz großen Filmereignisse in der Kinohistorie sowieso. Wobei mir aufgefallen ist, die drei Filme wurden in den 70er Jahren gedreht, wie sich die Sehgewohnheiten verändert haben. Das kam mir so langsam vor und so behäbig. Wenn ich heutzutage im Kino bin, dann wirst du bom, 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 so beballert. Und wir haben uns so dran gewöhnt. Und das war so ein Film, ja, der ist 50 Jahre alt, wo Al Pacino noch jung und richtig cool war. Und ich dachte immer so, was für Kameraeinstellungen, die so ewig lange gehen. Und es hat mich trotzdem, also stundenlang da noch vorm Fernseher, das läuft ja alles auf Netflix, gefesselt. Und ich habe es einfach gern nochmal gesehen. Ist übrigens auch toll, Bücher zu lesen, die man schon mal gelesen hat, die man kennt. Oder Filme zum zweiten oder zum dritten Mal zu sehen. Es gibt so ein paar Filme, die gucke ich immer wieder.
Ja, auf jeden Fall. Das ist aber auch nochmal interessant, was du gesagt hast. Ich finde, klar, mit der Technik, die wird extremer. Ich habe aber auch das Gefühl, viele Storylines in Geschichten werden extremer. Ich habe zum Beispiel, Zumania 2 ist in die Kinos gekommen. Ich weiß nicht, ob du Zumania 1 kennst. Das ist so ein kleiner Hase und ein kleiner Fuchs und dann die sind beide bei der Polizei oder nur sie. Und ja, jedenfalls ist der zweite Teil in die Kinos gekommen und ich glaube, der erste Teil war irgendwie 2020 oder was. Und innerhalb von diesen 5 Jahren, der zweite Film, ich saß da als 19-Jährige und dachte mir so, warum geht so viel ab in einem Kinderfilm? Es war wirklich so viel los, wo ich mich dann auch gefragt habe, braucht diese Geschichte, um anzukommen, so viel? Für Kinder auch noch, weißt du? Mhm. Also früher gab es dann halt den Knecht Ruprecht, der war der Böse und den Weihnachtsmann, der war der Gute. Und da gab es jetzt 3,5 Böse, die aber nur von 3 bis 8 böse sind. Einer, der mal die Hälfte des Films böse ist und dann wieder gut. 2 Gute, die doch aber ein bisschen verwirrt. Also weißt du. Uiuiui.
Vielleicht sollte ich mir das mal angucken.
Ja, toller Film.
Okay. Ich gehe gerne ins Kino, gehe auch viel ins Kino. Vergesse dann allerdings immer ziemlich schnell, wie die Filme hießen, die ich gerade gesehen habe.
Was ist denn dein Lieblingsweihnachtsfilm?
So ein Lieblingsweihnachtsfilm, ich habe das nicht so. Ich kenne natürlich diese Kevin allein zu Haus Filme oder Kevin allein in New York, wo übrigens in einer Folge auch Trump auf einmal auftaucht.
Ja.
Auf einmal steht er da und...
Dem hat das Hotel gehört, dieses Grand Palace oder sowas, wo der Kevin strandet.
Wo der Film gedreht wurde, ne?
Genau.
Mhm. Ja. Ja, aber das nur am Rande. Film ist für mich einfach eine tolle Art oder eine zeitgemäße Art, Geschichten zu erzählen und auch Mythen zu erzählen. Und es gibt ja immer so Klassiker, so Standardgeschichten. Ein so ein Standard ist zum Beispiel, der Held zieht hinaus in die Welt, macht neue Erfahrungen und kommt dann als gereifter oder erwachsen gewordener Mensch zurück in die Heimat oder findet irgendwo sein Glück oder auch nicht, kann ja auch schief gehen. Also solche Entwicklungsgeschichten, so ein Klassiker, der sich durch ganz viele Geschichten in ganz vielen Variationen so durchzieht, wo wir einfach fasziniert sind. So, was erleben die Leute, was für Abenteuer, was für Gefahren.
Ja.
So sind wir gestrickt, ob wir nun schlau sind oder nicht.
Gibt es eigentlich auch Geschichten für dich, die nicht mehr funktionieren? Wo irgendwann der Punkt war und gesagt hat, ne, glaube ich nicht mehr dran oder mache ich nicht mehr mit?
Ah, fällt mir jetzt nichts ein, ehrlich gesagt.
Ja.
Wenn man den ganzen religiösen Hintergrund nimmt, ich bin halt irgendwann aus der Kirche ausgetreten. Das war für mich irgendwann der Punkt, wo ich gesagt habe, euer Verein ist nicht mehr mein Verein und eure Geschichten sind nicht mehr meine Geschichten.
Ja.
Das schon, aber das war dann mehr ja so eine Kopfgeschichte. Diese ganzen Missbrauchsgeschichten, das kam ja später, da war ich schon lange nicht mehr dabei. So in dem Sinne, aber ich weiß natürlich, das, was man als Kind da aufgeschnappt hat oder aufgesaugt hat oder wie man da gelebt hat, das bleibt ja irgendwo, das verschwindet ja nicht. So, man kennt ja weiterhin die Weihnachtsgeschichte oder die Ostergeschichte. In gewisser Weise, habe ich ja schon gesagt, macht man da auch mit oder macht auch gerne mit.
Ja.
Ohne zu glauben, dass da einer auf der Wolke sitzt und genau guckt, was du so machst.
Ja, das stimmt.
Wie feiert ihr denn Weihnachten? Erzähl mal ein bisschen.
Also am 24. gibt's abends Feinkost, also Brot. Mein Papa räuchert immer Lachs und Entenbrust, ganz lecker. Käse, Oliven, sowas. Mit Oma und Opa und dann Bescherung, aber wir haben uns jetzt tatsächlich dieses Weihnachten drauf geeinigt, keine Geschenke zu machen, zumindest so im engen Kreis, weil wir halt auch dieses Problem hatten, dass das ein bisschen ausgeartet ist und von Jahr zu Jahr so mehr Sachen unterm Baum waren. Deswegen haben wir jetzt mal einen harten Cut reingehauen dieses Jahr, was ich aber auch gut finde. Am 1. gehen wir dann zu meinen anderen Großeltern, zum Mittagessen meistens und ja, aber ansonsten sehr entspannt, was ich aber auch gut finde. Also bei uns wird es nicht so übertrieben. Da ist Familienteil, ist gut. Und bei dir?
Familie mit Eltern und so gibt's ja nicht mehr. Also wir sind hier, es kommen eine Menge Verwandtschaft und so vorbei. Nicht von meiner Seite, sondern von meiner Frau die Seite. Kinder, Enkel, also hier ist ziemlich volle Hütte. Das zieht sich dann über 2 Tage hin. Also übernachten auch hier. Es wird üppig gekocht. Es gibt natürlich Geschenke, ist klar. Ich will auch Geschenke. Ich bin dieses, wir schenken uns nix. Wir schenken uns nichts, das finde ich völlig, ja.
Also ich finde das gut.
Ja, ich würde da nicht mitmachen. Ich will Geschenke. Am liebsten groß.
Okay.
Sorry. Nee, ich packe gerne aus und ich finde das toll. Und wenn irgendwas dabei... Übrigens, eine ganz tolle Sache. Hier, Mensa, hat jemand aus der SIG Lesen, hat das angeleiert, Namen habe ich vergessen, ein Buchwichteln. Also Leute, die konnten sich melden und haben gesagt, ja, mache ich mit. Und habe ich mich natürlich auch sofort gemeldet. Und dann bekamst du eine Adresse geschickt von jemand, die ich nicht kannte. Ja, und der durfte ich dann ein Buch schicken und habe selber auch eins bekommen.
Oh, das ist echt cool.
Ja, von jemand, die ich auch nicht kannte. Und das finde ich total klasse. Also zum einen mag ich es, wenn ich Bücher geschenkt bekomme und auch selber welche verschenke. Und dass man das einfach so mehr oder weniger anonym so organisiert. Du kriegst eine Adresse, packst was ein, schreibst ein paar nette Zeilen dazu und schickst das raus. Ist einfach so eine ganz nette Verbundenheit. Die kostet halt ein paar Euro und ist kein großer Aufwand. Hat mir sehr gefallen.
Ja.
Und sowas finde ich toll. Sowas finde ich toll, dass man so irgendwas kriegt, so unverhofft auf einmal. Ich dachte, was ist das denn da im Briefkasten?
Was hast du denn für ein Buch bekommen?
Ja, natürlich sehr mensanisch. So ein Rätselbuch, also so mathematische Rätsel. Ziemlich schwierig und ziemlich anspruchsvoll. Solche Rätsel mag ich gerne, so ja, wo man so dran rumknobelt, wo man erst denkt, ah, oh, was will ich hier, was ist das? Und man muss so das so umkreisen, bis einem dann was einfällt oder auffällt. Und wenn ich Glück habe, finde ich auch eine Lösung.
Ja.
Das finde ich gut. Finde ich gut. Also hat mich total gefreut, ja. Und habe natürlich selber dann auch. Und ja, es ist einfach so eine nette Geschichte, auch so eine nette, sehr persönliche Verbundenheit mit Leuten, die man überhaupt nicht kennt. Mhm. Aber ist ja egal.
Ja, das stimmt.
Also von daher Geschenke auf jeden Fall. Also bei euch würde ich nicht mitmachen.
Du bist auch nicht eingeladen.
Nee. Irgendwann stehe ich einfach mal vor der Tür mit einer Kerze in der Hand und ich singe dann auch.
Das würde ich mal gerne hören. Ah, das habe ich vergessen. Bei uns wird noch gesungen.
Das ist toll.
Ja, so Stille Nacht, Heilige Nacht, ein paar andere Lieder.
Das ist toll. Ich mache das auch gerne.
Gut.
Die ganzen Weihnachtslieder.
Ja.
Schön.
Ein bisschen die Bräuche aufrechterhalten.
Ja, spielt einer Blockflöte oder Gitarre?
Papa spielt Akkordeon.
Super.
Ja, der kann es echt gut.
Dein Papa wird mir immer sympathischer. Rudern, Akkordeon.
Ja, ich hoffe, er hört zu. Dann schmeichelt ihm das jetzt.
Ansonsten schöne Grüße.
Ja.
Schön, schön. Singen ist toll. Ist toll. Hat auch was Verbindendes.
Genau das. Wie wir halt schon gesagt haben, die Weihnachtszeit generell, ne? Haben wir uns wieder schön eingeplaudert.
Wir haben uns schön eingeplaudert. Ja, das können wir gut. Und morgen fliegst du?
Morgen fliege ich, genau. Ganz früh um 7.
Ja.
Genau.
Nice.
Ich werde jetzt, glaube ich, auch nochmal auf den Weihnachtsmarkt gehen. Hast du heute was Schönes Weihnachtliches vor?
Der Weihnachtsmarkt hier in Quedlinburg, der ist bei mir vor der Tür. Notgedrungen gucke ich da nochmal und ein, zwei, drei Sachen auch besorgen. Das auch noch, aber alles relaxed. Das ist ganz gut. Bisschen arbeiten.
Gut. So, ich würde sagen, ich mache mal die Abmoderation an der Stelle.
Mach.
Vielen Dank fürs Zuhören. Ihr findet uns wie immer auf Instagram 130 und mehr, auch auf sonstigen Kanälen 130 und mehr. Wir freuen uns natürlich auf Rückmeldungen, Spotify oder Mail 130undmehr@web.de. Und ansonsten wünschen wir allen eine ganz besinnliche, schöne Weihnachtszeit und verabschieden uns bis zum nächsten Mal.
Wir verabschieden uns wahrscheinlich ins nächste Jahr und Weihnachtsgrüße. Wir freuen uns übrigens auch über Weihnachtsgrüße. Dir, Lina, grüß deine Familie. Schöne Tage.
Danke.
Ja, mach's dir nett und ja, überhaupt.
Wir.
Komm gut in 2026.
Oh, du auch.
Ja, und dann geht's weiter.
Genau.
Wir podcasten weiter.
Genau. Also dann, bis dann. Ciao, Erwin.
Bis dahin. Tschüss, Lina. 130 und mehr. Reden über Hochbegabung. Ein paar grundlegende Informationen zu unserem Podcast 130 und mehr. Wir sind Lina Holzmann und Erwin Klein, 18 und 67 Jahre alt, und wir sind beide Mitglied bei Mensa in Deutschland, dem Verein für Hochbegabte und der größten Vereinigung für Hochbegabte in der ganzen Welt. In Deutschland gibt es 18.000 Mitglieder ungefähr, weltweit sind es etwa 250.000. Mitglied kann jeder und jede werden, die einen nachgewiesenen IQ von 130 und mehr, daher der Name unseres Podcasts, in einem Test nachweisen kann. Lina und ich haben uns überlegt, erstens, dass es noch keinen solchen Podcast über Hochbegabung gibt, in der Art, in der wir das machen, und dass wir hier an dieser Stelle über unsere Erfahrung, unseren Werdegang und unsere Art, wie wir mit dieser nachgewiesenen Hochbegabung umgehen, reden wollen. Natürlich nicht nur über uns, sondern auch mit Gästen, die wir einladen zu den verschiedenen Aspekten. Es geht um Eltern, um Schule, um Beziehungen, um Sport, um Freizeit, um Freunde etc. etc. Wir sind sehr interessiert an jeder Art von Feedback. Man kann uns erreichen auf Instagram 130 und mehr. Es gibt eine Mailadresse 130undmehr@web.de, und wir sind natürlich auch über Podigy und auf allen Plattformen erreichbar, downloadbar, und man kann uns streamen.